Ja, wir haben uns jetzt ja etwas intensiver mit dem Geschenk beschäftigt, dass gerade es ja auch eine gute Zeit ist, sich über das Geschenk, das Gott uns gemacht hat, Gedanken zu machen. Und die Zeit ist immer gut dafür, nicht nur jetzt, sondern allgemein. Und deswegen möchte ich heute noch mehr auf dieses Thema eingehen. Auf das Thema das Geschenk Gottes oder auch die Gnade Gottes. Und ich bin da einige Verse durchgegangen zu verschiedenen Themen, die damit zusammenhängen, und ich würde gern das gemeinsam mit euch betrachten. Da hat die Bibel nämlich einiges zu sagen, und es ist erstaunlich, wie viel uns geschenkt ist oder wo überhaupt die Gnade Gottes überall wirksam ist beziehungsweise erwähnt wird in der Schrift. Wir haben uns da schon vor längerer Zeit mit den Reichtümern der göttlichen Gnade beschäftigt. Auch das sind alles Dinge, die mit der Gnade Gottes zusammenhängen, diese Wahrheiten, die auf die Gläubigen zutreffen und die die Gläubigen erbauen und auf den Herrn richten. Teilweise überschneidet sich das, teilweise auch nicht, denn heute wollen wir auf die Stellen eingehen, wo es ausdrücklich gesagt wird oder erwähnt wird, dass dieses Thema auch mit der Gnade Gottes oder mit dem Geschenk Gottes in Verbindung steht. Das Erste, was man dazu sagen muss, ist, dass der Herr Jesus Christus selbst die Grundlage für die Gnade ist. Wir sehen das im Johannesevangelium. Johannes 1, ab Vers 14 lese ich mal. Da heißt es: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Hier sehen wir, dass der Jesus selbst gekommen ist, um die Gnade zu bringen, um die Gnade zu offenbaren, aber um sie auch seinen Kindern zu geben. Deswegen wird hier betont: Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Das heißt nicht nur Gnade, sondern Gnade um Gnade. Das ist eine Steigerungsform von Gnade. Und Gnade um Gnade kann natürlich nur aus der Fülle des Herrn Jesus Christus kommen. Dieser Kontrast ist sehr interessant. Das Gesetz ist durch Mose geworden. Mose hat das Gesetz gebracht, und das Gesetz hat diejenigen verdammt, die nicht gehorcht haben, die eine Übertretung gemacht haben, die waren unter der Verurteilung. Auf der anderen Seite ist durch das Evangelium die Gnade gekommen. Das heißt, das Evangelium hat die Grundlage dafür gebracht, dass wir Vergebung bekommen für all unsere Sünden und wirklich in den Stand der Gnade versetzt werden können, sodass wir Zugang und Freimut haben, Gott zu nahen und zu Gott zu kommen. Gnade um Gnade, da ist sehr viel beinhaltet. Wenn wir im Johannesevangelium bleiben und zu Kapitel 4 gehen, in Vers 10, da geht es um die Frau am Brunnen, mit der Jesus spricht. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer da ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten, und er gebe dir lebendiges Wasser. Also hier wird die Gabe Gottes erwähnt. Man könnte auch sagen, das Geschenk Gottes, das, was er darreicht. Und Jesus betont: Du würdest ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Das heißt, das lebendige Wasser, das Gott darreicht, das Gott schenkt, auch das ist eine Gabe Gottes. Es kommt von ihm und steht auf der Grundlage der Gnade auch. Auch hier wieder ist es Jesus Christus, der diese Gabe schenkt. Es ist Jesus Christus, der das lebendige Wasser gibt und darreicht. In Vers 13 lesen wir noch mehr über dieses Wasser. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Also dieses Wasser quillt bis ins ewige Leben. Es ist das Wasser des ewigen Lebens und somit ein Wasser, das allen Durst stillt, ein Wasser, das wir Menschen wirklich brauchen. Und das wird der Frau bewusst. Sie sagt dann: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Also sie hat Lust nach diesem Wasser, allerdings ist ihr noch nicht bewusst, dass Jesus ein anderes Wasser meint. Ja, dass Jesus nicht das normale Wasser meint, sondern wirklich das Wasser, das ins ewige Leben quillt. Wir werden nachher noch sehen, dass der Jesus eben auch den Heiligen Geist gibt und es gibt gewisse Verse, in denen das Wasser des Lebens auch ein Bild für den Heiligen Geist ist. Im 2. Korintherbrief Zweiter Korinther 8, Vers 9. Da lesen wir: Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Hier sehen wir wieder, der Herr Jesus Christus als Grundlage der Gnade. Es ist die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und er hat, um uns diese Gnade zu schenken, war er bereit, die Herrlichkeit beim Vater zu verlassen, Mensch zu werden, arm zu werden. Er ist arm geworden, freiwillig arm geworden, damit wir reich würden, damit sein Reichtum zu uns kommt, damit wir diese Gnade, diesen Reichtum empfangen dürfen und in den Zustand der Errettung, des Heils versetzt werden und in den Zustand der Gemeinschaft mit Gott. Und die Segnungen, die er uns darreicht, das, was er uns schenkt, was wir bekommen, wenn wir Gnade um Gnade empfangen, das ist weit mehr als aller irdischer Reichtum. Also hier, diese Verse zeigen uns auf, die Grundlage für den Empfang der Gnade ist der Herr Jesus Christus und auf ihn schauen wir, auf ihn vertrauen wir, weil er wirklich Gnade um Gnade schenkt. Aus seinem Reichtum, er schenkt nicht tröpfchenweise, er schenkt nicht nur ein bisschen, sondern bei ihm ist die Fülle und bei ihm ist die ganze Gnade vorhanden. Ein weiterer Punkt, der natürlich ganz eng mit der Gnade Gottes in Verbindung steht, ist die Auserwählung. Wenn wir im Römerbrief schauen, Römer 11, Vers 5, da heißt es: Also es geht darum, dass praktisch Elia gemeint hat, es sind keine mehr da, die Gott fürchten und er ist ganz allein. Und dem Elia wurde gesagt: Ich habe mir 7000 Mann übrig bleiben lassen, die ihr Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Und jetzt erklärt Paulus: So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Es ist ein göttliches Prinzip, eine göttliche Wahrheit, dass diejenigen, die ihre Knie nicht vor dem Baal beugen, dass diejenigen, die dem Herrn treu sind, aufgrund der Gnadenwahl auserwählt sind. Der Herr hat es schon vorher festgelegt, dass diejenigen ihr Knie nicht beugen werden. Und so hat er es auch im Voraus festgelegt, dass diejenigen, die heute an den Herrn Jesus glauben, glauben sollen. Das finden wir im Lebensbuch des Lammes festgeschrieben. Da sind alle Namen seit Grundlegung der Welt festgelegt, die jemals an den Herrn glauben werden. Und zu dieser Liste von Namen kann weder einer hinzugefügt werden, noch kann einer weggelöscht werden. Wenn jemand nicht in diesem Buch steht, kann er nichts tun, um hineingefügt zu werden. Und wenn jemand da drin steht, kann er nichts tun, um wieder gelöscht zu werden. Aus der Masse der Menschheit hat Gott diese Gnadenwahl getroffen und die hat er allein aufgrund von Gnade getroffen und nicht aufgrund von Werken oder irgendwelchen Dingen, die er in denjenigen vorausgesehen hat. Es ist Gnade und somit ist es eine Gnadenwahl. Alles andere widerspricht der Gnadenwahl. Wenn man philosophische Gedanken damit reinmischt und sagt, weil Gott gewusst hatte, er würde sich beugen, er würde sich bekehren und er würde Gott suchen, deswegen hat er ihn hineingeschrieben, dann mischen wir Philosophie in das Wort Gottes. Und Paulus warnt uns ganz klar vor Philosophie und leerem Betrug. Wir sollen diese Dinge eben nicht ins Wort Gottes hineinmischen. Auch im Timotheusbrief, 2. Timotheus 1, Vers 9, lesen wir von der Gnade in Verbindung mit der Erwählung. Zweiter Timotheus 1, Vers 9. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters, Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin. Hier lesen wir, dass die Gnade uns tatsächlich schon vor ewigen Zeiten gegeben worden ist. Sie ist uns nicht erst jetzt zuteil geworden, sondern vor ewigen Zeiten ist sie uns gegeben worden und in der Zeit ist sie offenbar geworden, nämlich indem Jesus Christus offenbar geworden ist. Er ist gekommen, er hat die Erlösung vollbracht, er ist der Retter, der dem Tod die Macht genommen hat und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Und durch das Evangelium wirkt sich die Gnade Gottes praktisch und erfahrbar in unserem Leben aus. Diese Gnade wurde uns gegeben aufgrund seines eigenen Vorsatzes, nicht aufgrund unserer Werke, sondern er hat es beschlossen und vor ewigen Zeiten, vor einem sehr langen Zeitraum, können wir uns gar nicht vorstellen, hat er uns diese Gnade gegeben, hat er diesen Ratschluss gefasst. Und hier sehen wir auch, dass derjenige, der diese Gnade bekommen hat vor ewigen Zeiten, auch berufen wird mit einem heiligen Ruf. Der heilige Ruf, er klingt an die Erwählten und die Erwählten hören diesen Ruf und glauben an das Evangelium und kommen zum Herrn. Es ist alles dem Wirken Gottes zuzuschreiben. Auch im Galaterbrief lesen wir davon. Galater 1, Vers 15. Und zwar hier geht es um Paulus. Paulus sagt, als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündige, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Also hier Paulus, er ist vom Mutterleib an ausgesondert und durch Gottes Gnade berufen. Wenn hier erwähnt wird, dass er vom Mutterleib an ausgesondert ist, heißt es, dass die Erwählung von Paulus nicht erst im Mutterleib geschah. Aber es war natürlich von da an schon klar und es war von Ewigkeit her schon klar, zu was Gott ihn gebrauchen würde. Es kommt hier noch dazu, in Vers 16, als es Gott gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Das ist sehr interessant, wie das ausgedrückt ist. Hier steht nicht, als ich angefangen habe, Gott zu suchen, oder als ich mich für das Evangelium interessiert habe, Oder als mein Wille sich verändert hat und ich zum Herrn kommen wollte, da lesen wir gar nichts von diesen Dingen, sondern wir lesen, als es Gott gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Der Zeitpunkt war von Gott festgelegt. Als es ihm gefallen hat, dem Paulus Jesus Christus zu offenbaren, da hat er es natürlich auch getan. Das wird hier nicht weiter erwähnt. Das finden wir dann an anderen Stellen, wie die Berufung des Paulus tatsächlich geschehen ist. Aber wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann wird auch deutlich, Paulus war auf dem Weg in die andere Richtung. Ja, er war auf dem Weg in die Hölle, er war auf dem Weg von Gott weg, er war dabei, Gott zu bekämpfen. Und in diesem Moment stellt sich der Herr Jesus Christus ihm in den Weg. Krasser können wir uns die Veränderung gar nicht vorstellen. Hier ist nichts davon, dass er irgendwie Gewissensbisse bekommen hat und überlegt hat, war es vielleicht doch falsch, die zu verfolgen, die Christen, sondern er war dabei, die zu verfolgen. Und er wollte so viele wie möglich ins Gefängnis bringen oder töten oder sonst etwas. Und genau zu diesem Zeitpunkt hat es Gott gefallen, ihm Jesus Christus zu offenbaren. Und so auch bei jedem von uns, das ist nicht nur bei Paulus so, sondern das ist eine grundsätzliche Wahrheit. Der Zeitpunkt, in dem wir Jesus Christus kennengelernt haben, in dem wir ihn angenommen haben und zum rettenden Glauben gekommen sind, war von Gott festgesetzt. Also nicht nur die Tatsache, dass wir gläubig werden würden, war festgesetzt, sondern auch der Zeitpunkt. Den Zeitpunkt hat er bestimmt. Das ist ganz deutlich hier, wie Gott hier wirkt und wie Gott seinen Ratschluss zur Ausführung bringt. Somit ist auch die Auserwählung, steht die Auserwählung ganz eng in Verbindung mit der Gnade Gottes. Und Gnade heißt eben, es ist unverdient, es ist ein Geschenk, es liegt nicht an uns, sondern es liegt allein am Herrn. Ein weiterer Punkt, der in Verbindung steht mit der Gnade Gottes, ist natürlich die Erlösung selbst. Im Römerbrief lesen wir Römer 3, Vers 24. Sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Das mal bis dahin. Wir sehen in Vers 24, dass wir ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Wir haben es nicht verdient und es ist aufgrund der Gnade, durch die Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das heißt, die Erlösung ist auch der Gnade Gottes zu verdanken. Die Erlösung kommt allein von Gott, sie kommt allein vom Herrn. Und hier sehen wir in Vers 25, dass Gott den Herrn Jesus zum Sühnopfer bestimmt hat. Wir haben uns mit diesem Vers ja schon beschäftigt. Man kann ihn auch so übersetzen, ihn hat Gott zu einem Gnadenstuhl hingestellt oder zu einem Gnadenthron hingestellt. Das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Hier ist eine Verbindung mit dem Alten Testament. Dort war der Gnadenstuhl. Man sprengte das Blut auf den Gnadenstuhl, um Sühnung zu erwirken. Und diesen Gnadenstuhl gibt es so nicht mehr im Neuen Testament, sondern der Herr Jesus ist unser Gnadenstuhl. Er ist der Sühneort. Er ist der Ort, an dem Sühnung vollbracht wurde. Und auch das ist Gnade. Die Tatsache, dass er bereit war, sich für uns hinzugeben, sich sein Leben zu lassen, wirklich in den Tod zu gehen und selber zur Sünde zu werden, an unsere Stelle zu gehen, das ist Gnade. Und die Rechtfertigung, das heißt, dass wir als gerecht erklärt werden, dass zu uns gesagt wird, wir sind gerecht auch allein, das ist aufgrund der Gnade Gottes. Es ist die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Im 2. Timotheusbrief lesen wir auch davon. Zweiter Timotheus, Entschuldigung, anderer Brief, Zweiter Timotheus hatten wir schon, Römer 5, Vers 15, da heißt es aber, es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, in überströmendem Maße zu den vielen gekommen. Auch hier lesen wir von der Gnadengabe, von dem Gnadengeschenk. Und wir lesen davon, dass dieses Gnadengeschenk überströmend zu den vielen gekommen ist. Wir empfangen überströmende Gnade aus seiner Hand. Das heißt, die Erlösung, die ja hier auch mit gemeint ist, ist in überströmenden Maßen zu den Erwählten gekommen. Und somit durften die Erwählten das in seiner Gnade, aufgrund der Gnade empfangen und annehmen. Allein aufgrund des Wirkens Gottes. Es ist ein Geschenk und immer wieder wird hier ein Kontrast hergestellt zwischen dem, was aus Werken getan wird und was aus Werken erreicht wird und dem, was der Herr schenkt, das nicht verdient werden kann. Dann 2. Korinther 9, Vers 15. Da lesen wir, Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Seine Gabe ist so umfangreich, so überschwänglich, so groß, dass Paulus sie sogar als unaussprechlich bezeichnet. Heißt das, wir dürfen nicht darüber sprechen? Es wird ja in der Schrift sehr viel darüber gesprochen. Was meint Paulus dann damit, dass er sagt, die Gabe ist unaussprechlich? Ich gebe es einfach nur zum Nachdenken weiter, ich antworte dann selbst. Sie ist unaussprechlich in dem Sinne, dass das ganze Ausmaß, ja, dass die Größe, Höhe, Breite, Tiefe, wie es zum Beispiel im Epheserbrief genannt wird, ist unaussprechlich. Ja, alles, was die Gnade Gottes ausmacht, können wir nicht in Worte fassen. Wir können sehr viel davon in Worte fassen. Es wird uns auch im Wort Gottes genannt. Damit sollen wir uns beschäftigen und natürlich nicht sagen, da reden wir nicht drüber, sondern wir sollen ja stark werden in der Gnade. Das heißt, mit den Worten der Gnade müssen wir uns auseinandersetzen und müssen wir uns beschäftigen. Aber diese Gnade ist so überschwänglich, wie es auch in Vers 14 heißt, die überschwängliche Gnade Gottes euch gegenüber. Deswegen können wir Dank sagen für seine unaussprechliche Gabe. Es ist uns so viel geschenkt. Es hat solch eine Tiefe und Höhe, Breite, Länge. Es hat solch ein Ausmaß. Es ist Gnade um Gnade, dass wir sagen können, es ist unaussprechlich. Und ihm einfach für diese unaussprechliche Gabe danken dürfen, wie es Paulus hier tut. Er sagt, Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Im Epheserbrief, an der Stelle, die wir schon vor langer Zeit behandelt haben, Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Auch hier sehen wir, dass die Erlösung in Verbindung steht mit der Gnade Gottes, und zwar mit dem Reichtum seiner Gnade. Er hat uns aus seinem Reichtum diese Erlösung geschenkt und zuteil werden lassen. Und nicht aus seiner Armut oder aus dem bisschen, was er hat, sondern aus dem Reichtum und deswegen in Vers 8, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Auch hier sehen wir, dass die Erlösung etwas Überströmendes ist. Die Erlösung ist nicht etwas, was am seidenen Faden hängt und jeden Moment in zwei reißen kann, sondern die Erlösung ist überströmend. Die ist reichlich, die ist im großen Maß uns geschenkt worden und das ist auch ein klarer Beweis dafür, dass derjenige, der im Stand der Gnade ist, der im Stand des Heils der Errettung ist, aus diesem Stand nicht mehr hinausfallen kann. Er kann nicht mehr verloren gehen, weil er die überströmende Gnade bekommen hat. Er hat aus dem Reichtum Gottes bekommen und er hat nicht nur ein paar Groschen bekommen. Wenn wir im Epheserbrief bleiben, Kapitel 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Hier sehen wir, dass die Errettung als Ganzes Gottes Gabe ist und dass die Errettung als Ganzes Gottes Gnade ist, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Manche gehen jetzt her und sagen, ja, es stimmt zwar, dass die Errettung Gnade ist, aber der Glaube ist nicht Gottes Gabe, sondern wir sind errettet durch den Glauben. Alles ist ein Geschenk außer der Glaube. Der Glaube ist etwas, das wir selber produzieren müssen. Wir müssen aber da sagen, an dieser Stelle, wenn das Ganze ein Geschenk ist, der Glaube mit eingeschlossen, die ganze Errettung ist ein Geschenk, dann ist der Glaube als Bestandteil auch ein Geschenk. Und das sehen wir an anderen Schriftstellen, zum Beispiel im Philipperbrief, euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur um seinetwillen zu leiden, sondern nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Wir sehen in der Schrift, dass auch der Glaube letztendlich von Gott bewirkt wird und somit Gnade ist und ein Geschenk ist. Es ist nämlich alles Gnade. Und das haben wir auch an den anderen Stellen schon gesehen. In Vers 10 geht es dann weiter, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sind nicht durch gute Werke gerettet, aber wir sind erschaffen zu guten Werke, damit die Gläubigen reichlich gute Werke tun. Das sehen wir dann noch. Ich hatte schon erwähnt, ein weiterer Bereich, der mit der Gnade Gottes in Verbindung steht, ist die Gabe des Heiligen Geistes. Da möchte ich eine Stelle dazu aufschlagen, Apostelgeschichte 2, Vers 38. Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Hier sehen wir, dass der Heilige Geist eine Gabe ist. Wenn wir jetzt diese Aufforderung anschauen, dann hört es sich so an, dass wir einige Dinge tun müssen, um den Heiligen Geist zu empfangen. Nämlich hier wird aufgeführt, Buße tun, sich taufen lassen auf dem Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Das heißt, die Stelle hört sich auf den ersten Blick so an, dass Buße nötig ist und dass die Taufe nötig ist, um die Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen, um den Heiligen Geist zu bekommen. Tatsächlich müssen wir uns genauer damit beschäftigen, was bedeutet Buße an dieser Stelle. Buße heißt eine Gesinnungsänderung. Buße tun, so wenn man das so übersetzt hier, tut Buße, hört sich so an, dass wir irgendeine Bußübung tun müssen. Oder dass man zum Herrn kommen muss und alle Sünden ihm bekennen muss. Auch so wird Buße tun oft verstanden. Tatsächlich heißt dieses griechische Wort, dass die Herzenseinstellung sich ändert, dass die Herzenseinstellung in Bezug auf Jesus Christus verändert wird. Vorher hat man ihn als einen Lügner gehalten oder war neutral gegenüber ihm und jetzt erkennt man, der Herr Jesus ist der Erlöser, er ist der Erretter, er ist gekommen, um für meine Sünden zu sterben. Einher mit dieser Erkenntnis geht natürlich das Bewusstsein, dass man selbst ein Sünder ist und dass man seine Erlösung braucht. Und ich denke, viele, die das erkannt haben, dass sie die Vergebung brauchen, dass sie gesündigt haben gegen Gott, die werden natürlich auch den Herrn um Vergebung anflehen, die werden zu ihm kommen und zu ihm rufen. Aber das ist noch nicht unbedingt das Errettende. Es kann sein, dass im gleichen Moment der rettende Glaube ins Herz kommt und derjenige auch gerettet ist. Es kann sein, der rettende Glaube kommt erst danach, dass jemand erstmal eine Weile durch diese Sündenerkenntnis geführt wird und nicht erkennt, wie kann er jetzt wirklich gerettet werden. Und der Zeitpunkt der Errettung, das sehen wir an sehr vielen Bibelstellen, ist der Zeitpunkt, in dem jemand erkennt, was der Herr gemacht hat, indem jemand sein Evangelium erkennt und auf dieses Evangelium vertraut und daran glaubt. Und das kann in einem Moment geschehen. Das kann eben während einer Predigt geschehen, dass jemand während der Predigt erkennt, der Herr hat alles für mich vollbracht. Und allein dieses Werk, dass er sein Blut vergossen hat, dass er für mich am Kreuz gelitten hat, allein das rettet mich. Und wenn man im Herzen darauf vertraut, das Herz ist die Tür, das glaubende Herz, um gerettet zu werden. Wenn man im Herzen darauf vertraut, dann schenkt der Herr einem das Heil. Denn er hat gesagt, dass niemand, der an ihn glaubt, verloren geht, beziehungsweise jeder, der an ihn glaubt, bekommt das ewige Leben geschenkt. Als zweiter Punkt hier ist aber die Taufe, die hier noch erwähnt wird. Lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Das hier ist in einem speziell jüdischen Zusammenhang, auch es waren Juden, die das gehört hatten, und die Juden waren aufgefordert, sich taufen zu lassen, um sich von dem verkehrten Geschlecht zu distanzieren, das verkehrte Geschlecht der Juden. Und so sehen wir die Begriffe Vergebung beziehungsweise ja auch Sündenvergebung oft im Zusammenhang, wenn das Evangelium Juden verkündigt wird. Es ist hier nicht eine absolute Vergebung der Sünden gemeint, die Vergebung der aller Sünden, die durch das Sühnopfer erwirkt wird, sondern ganz speziell die Sünde des jüdischen Volkes, dass sie den Messias ausgeliefert und gekreuzigt haben. Und durch die Taufe distanzieren sie sich von diesem Volk und bekommen diese Vergebung. Das ist ähnlich wie bei Gläubigen. Gläubige haben auch durch das Sühnopfer die vollkommene Vergebung. Es ist ihnen alles vergeben worden. Aber wenn sie aneinander sündigen oder sich allgemein versündigen, müssen ihnen wieder die Füße gewaschen werden. Und das heißt, sie brauchen die Vergebung für das, was wieder vorgefallen ist. Und da kann es nötig sein, einander zu vergeben. Die Bibel sagt, der Vater wird euch nicht vergeben, wenn ihr einander nicht die Übertretungen vergebt. Das heißt, ein Gläubiger kann in einem Zustand sein, in dem er keine Vergebung hat. Aber hier ist nicht die Vergebung gemeint, die in Verbindung mit der Erlösung steht, sondern die Vergebung, die Gott nicht schenkt, weil man sich nicht versöhnt mit anderen und was dann dazu führen kann, dass man eben einen unfruchtbaren Wandel, ein unfruchtbares Leben führt oder eben kein reines Gewissen hat. So tief möchte ich da jetzt nicht drauf eingehen, da gibt es einiges zu sagen. Aber was wir eben wissen, ist, dass der Heilige Geist eine Gabe ist und dass der Heilige Geist geschenkt wird in dem Moment, wo jemand an Jesus glaubt, auch gemäß 1. Korinther 12, Vers 13, und somit auch der Heilige Geist selbst ein Geschenk von Gott ist, das man sich nicht verdienen kann. Später gibt es ja die Situation, wo Simon der Zauberer den Heiligen Geist taufen möchte, beziehungsweise die Fähigkeit, den Heiligen Geist weiterzugeben, und das wird ihm sehr stark angekreidet von Petrus. Einen weiteren Bereich, also wir haben jetzt die Gnade in Verbindung mit Jesus Christus, in Verbindung mit der Auserwählung, in Verbindung mit der Erlösung, in Verbindung mit dem Heiligen Geist, der ist auch aufgrund von Gnade, das ist eine Gabe Gottes. Und ein weiterer Punkt, durch die Gnade Gottes bekommen wir den Sieg. Römer 6, Vers 14, da lesen wir, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wir sind nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Und die Tatsache, dass wir unter der Gnade sind, führt dazu, dass die Sünde nicht über uns herrschen wird. Das ist eine Verheißung, eine Zusage, auf die wir uns berufen dürfen. Wenn wir den Eindruck haben, ständig zu versagen, dass die Sünde ständig über uns herrscht, dann dürfen wir zu diesem Vers Zuflucht nehmen und diesen Vers zum Herrn bringen und zu ihm sagen, hier steht es geschrieben, hier ist die Verheißung, dass die Sünde nicht über uns herrschen wird, denn wir sind unter der Gnade. Unter der Gnade herrscht die Sünde nicht über den Gläubigen. Und auch das, den Sieg, den der Herr darreicht, den der Herr schenkt, auch das ist Gnade. Niemand, der Sieg über die Sünde hat, kann nachher sich auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe mich bemüht, ich habe mich angestrengt, ich war ein guter Christ, ein guter Knecht, sondern es ist allein dem Herrn zu verdanken. Deswegen soll dieser Knecht, den der Herr Jesus erwähnt und der seine Schuldigkeit tut, eben genauso reden. Er soll sagen, ich bin ein unnützer Knecht, ich habe meine Schuldigkeit getan. So sind wir unnütze Knechte, und wenn diese unnützen Knechte etwas Sinnvolles tun, etwas tun, was zur Ehre Gottes dient, wenn sie Sieg haben über die Sünde, über die Macht der Sünde, dann ist es allein der Gnade Gottes zu verdanken. In diesem Zusammenhang steht ja auch die Tatsache, dass wir uns für die Sünde tot halten sollen. In Vers 11, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt, in Christus Jesus, unserem Herrn. Hier ist der Glaube gefragt, wir sollen vertrauen, wir sollen glauben, dass wir tot sind für die Sünde und dass wir aufgrund dessen, dass der Herr Jesus am Kreuz die Macht der Sünde gebrochen hat, dass auch deswegen wir den Sieg haben dürfen. Was kommt noch von Gott? Was schenkt er uns noch? In Jakobusbrief lesen wir etwas, was sehr umfassend ist, sehr umfangreich. Und zwar Jakobus 1, Vers 17. Da heißt es, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Hier sehen wir, alles Gute kommt von Gott. Jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, kommt vom Herrn. Das heißt, alles Gute dürfen wir ihm zuschreiben. Deswegen sagt Paulus auch, was hast du, was du nicht empfangen hast? Alles, was wir geschenkt bekommen haben, kommt von ihm und nicht von uns. Jede Bewegung in Richtung des Guten und jedes gute Werk und jeder gute Gedanke kommt von ihm, kommt von oben herab. Und hier sind natürlich nicht gute Werke im weltlichen Sinne gemeint, sondern hier ist das Gute gemeint, die guten Gaben, das vollkommene Geschenk, das auch in Gottes Augen als gut, heilig, gerecht betrachtet wird. Das kommt von ihm. Es ist sehr interessant, dass genau im nächsten Vers gesagt wird, nach seinem Willen hat er uns gezeugt, durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Hier sehen wir, nach wessen Willen wir gezeugt sind, nämlich nach dem Willen des Herrn. Es war sein Wille, dass er uns gezeugt hat, durch das Wort der Wahrheit, so dass wir zu seinem Geschöpf geworden sind. Hier sehen wir, für alles Gute, was wirklich gut ist und einen Wert hat und Bestand hat, dürfen wir Gott danken und dürfen uns nicht danken. Das Schlechte kommt nämlich von uns, das Sündige kommt von uns, das, was keinen Wert hat, das kommt von uns, aber das, was wirklich auch in Bezug auf die Ewigkeit einen Wert hat und das, was gut ist, das ist ein Geschenk von ihm. Es kommt vom Vater, der Lichter, der uns selbst zu Kindern des Lichts gemacht hat. Wir hatten ja schon den Glaube erwähnt. Die Bibel sagt auch, dass das Maß von Gott kommt. Und zwar nicht nur das Maß des Glaubens, sondern auch das Maß der Gnade. Was ist mit diesem Maß gemeint? Eine Stelle finden wir in Römer 12, Vers 3. Denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Hier sehen wir, dass jeder bescheiden sein soll, jeder soll niedrig denken, er soll die anderen höher achten als sich selbst und nicht höher von sich denken, als sich zu denken gebührt. Er soll bedenken, dass Gott das Maß des Glaubens den anderen geschenkt hat. Wenn man jemand verachtet wegen seinem kleinen, winzigen Glauben, soll man doch bedenken, Gott hat diesen Glauben so zugeteilt. Gott hat das Maß des Glaubens zugeteilt. Es ist souverän von ihm zugeteilt worden. Wenn wir meinen, wir haben viel Glauben, auch dann dürfen wir wissen, Gott hat das Maß des Glaubens zugeteilt. Es ist ein Geschenk, es ist die Gnade Gottes, der wir es zu verdanken haben, wenn wir glauben dürfen. Und nicht nur die Tatsache, dass wir glauben dürfen, sondern auch, wie stark wir glauben dürfen, das hat er zugeteilt. In Verbindung dann in den folgenden Versen sehen wir, dass sich das auch auf die Gaben bezieht, dass es damit in Verbindung steht. Diese Gaben, die der Herr schenkt, um einander zu dienen, auch das wurde von ihm festgesetzt und zugeteilt. Das werden wir noch etwas detaillierter anschauen, aber nicht bei diesem Punkt. Ein weiterer Vers ist Epheser 4, Vers 7. Da lesen wir, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Hier sehen wir, dass auch die Gnade, die er dem Einzelnen geschenkt hat, nach dem Maß der Gabe des Christus verteilt worden ist, beziehungsweise zugemessen worden ist. Auch da sehen wir, dass Gott souverän ist und dass er eben das Maß in seiner Hand hält. Und hier wird auch deutlich, dass alles, was der Gläubige je tut für den Herrn, dass es durch den Herrn festgelegt war. Und deswegen sind auch die Werke, die die Gläubigen tun, vorher bereitet worden. Die Frage, die sich natürlich dann an diesem Punkt stellt, ist, wie sieht es aus mit einer Veränderung, mit Wachstum? Wenn man ein geringes Maß an Glauben zugeteilt hat, bekommen hat, kann sich das ändern? Kann man wachsen? Und die Schrift sagt, man kann wachsen, und auch das schauen wir uns dann noch an. Und zwar sagt der Hebräerbrief einiges darüber. Hebräer 4, Vers 16 ist ein sehr wichtiger Vers. Da heißt es, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Hier sind wir aufgefordert, zum Thron der Gnade zu kommen, das heißt zum Herrn zu bitten, zum Herrn zu flehen und das nicht nur irgendwie tun, dass einfach ein Gebet mal dargebracht ist oder gesagt ist, sondern mit Freimütigkeit. Wir sollen mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Es ist tatsächlich so, dass für bestimmte Dinge, die uns begegnen, in die der Herr uns hineinführt, seien es Umstände, seien es Sorgen, seien es andere Dinge im ganzen Leben, brauchen wir ein bestimmtes Maß an Gnade. Wir brauchen Barmherzigkeit, wir brauchen Gnade. Und um diese Gnade rechtzeitig zu bekommen, sollen wir zum Thron der Gnade freimütig hinzutreten. Deswegen sagt der Jakobusbrief, ihr habt nichts, weil ihr nichts bittet. Diese Gläubigen hatten es versäumt, um die Gnade Gottes zu bitten, die sie benötigen, um das zu tun, was Gott mit ihnen vorhatte. Um die Schwierigkeiten zu überwinden, die ihnen sich in den Weg stellen. Sie haben nicht gebetet und somit hatten sie Mangel. Und so ist es auch bei uns, wenn wir nicht beten, dann werden wir Mangel leiden. Dann werden wir Mangel haben und können dann vielleicht auch sagen, wir haben nichts, weil wir nicht bitten. Das heißt, die Aufforderung haben wir hier, mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Es ist nicht so, dass der Herr uns diese Gnade nicht geben möchte. Er möchte sie uns geben, er möchte uns die Barmherzigkeit geben, aber ihm gebührt die Ehre dafür, dass wir darum bitten. Er braucht unsere Gebete nicht, er ist nicht angewiesen auf unsere Gebete. Er könnte uns das auch alles so schenken. Aber er möchte, dass wir eben durch das Gebet, durch das vertrauensvolle Flehen zu ihm erkennen, dass er ein Gott ist, der Gebete erhört, dass er ein Gott ist, der real handelt und auf das Rufen seiner Auserwählten auch hört. Deswegen handelt er so, dass er eben nicht gibt, wenn wir nicht bitten, und er möchte, dass wir lernen zu bitten und in allem als Kinder vertrauensvoll zu unserem Vater kommen. Dass wir uns wie Kinder verhalten, die ihre Bedürfnisse dem Vater sagen, obwohl der Vater unsere Bedürfnisse ganz klar kennt und weiß. Dann werden wir Barmherzigkeit bekommen zur rechtzeitigen Hilfe. Hebräer 12, Vers 15, da lesen wir, und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Hier sollen wir darauf achten, dass die Gnade Gottes nicht versäumt wird von jemand. Denn wenn die Gnade Gottes versäumt wird, kann das dazu führen, dass eine bittere Wurzel aufwächst, dass Unkraut kommt, dass Unheil angerichtet wird und dass andere durch diese bittere Wurzel befleckt werden. Deswegen ist das die Aufforderung, zur Gnade Gottes zu kommen, zum Thron der Gnade zu kommen und auf die Gnade zu vertrauen und sich die Gnade Gottes anzueignen, eben durch das Flehen und Bitten und das Verhalten gegenüber dem Wort Gottes, also das Befolgen des Wortes, ganz wichtig, damit so etwas nicht geschieht. Wenn diese Gnade versäumt wird, kann das dazu führen, dass viel Unheil angerichtet wird. Auch in Kapitel 13, Vers 9. Lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben, denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht, nicht durch Speisen von denen, die keinen Nutzen hatten, die mit ihm umgingen. Auch hier sehen wir, es ist Wachstum möglich. Es ist möglich, dass jemand, der kein festes Herz hat, ein festes Herz bekommt. Auch hier lesen wir, es geschieht durch Gnade. Hier wird wieder deutlich, es geschieht alles durch Gnade. Es geschieht durch Gnade, dass das Herz fest wird. Das ganze Leben des Gläubigen, alles, wo er sich hinbewegt zum Herrn, wo er im Vertrauen wächst, wo er im Glauben wächst, das ist der Gnade Gottes zu verdanken. Auch wenn jemand zum Thron der Gnade kommt, die Notwendigkeit zu erkennen und wirklich dahin zu kommen, dass man hingeht und zum Herrn fleht, auch das ist letztendlich Gnade. Der Herr handelt mit uns als mit Kindern, er zeigt uns diese Notwendigkeit auf und er führt uns in solch große Not, dass wir dazu genötigt werden, zum Thron der Gnade zu kommen. Leider ist es so, dass wenn alles ruhig und friedlich und gut läuft, dass dann der Thron der Gnade sehr oft verachtet wird. Wenn aber der Herr dann die Wolken bringt und die Stürme bringt und die Nöte bringt, dann erkennt das Kind Gottes auf einmal, ich brauche meinen himmlischen Vater. Ich muss zum Thron der Gnade kommen, damit ich Gnade bekomme zur rechtzeitigen Hilfe, damit ich Barmherzigkeit erlange zur rechtzeitigen Hilfe. Es ist traurig, dass es so ist. Es ist traurig, dass die Gläubigen leider in Zeiten der Not viel mehr bitten und flehen als in Zeiten der Ruhe, als in Zeiten, wo alles gut läuft, wo die Sorgen sich in Grenzen halten und wo das Glück des Lebens in Anführungsstrichen vorhanden ist und da ist und einen einnimmt und beansprucht. So, es gibt noch einige Punkte, die wir heute nicht mehr betrachten können. Aber zusammenfassend haben wir gesehen, dass der Herr Jesus Christus die Grundlage für die Gnade ist. Aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. In seiner Gnade hat er uns auserwählt, hat alles schon geplant vor Grundlegung der Welt und hat uns berufen mit heiligem Ruf. Durch diesen heiligen Ruf durften wir seine Erlösung erkennen, die auch Gnade ist. Er hat sich selbst zur Sünde gemacht, er ist selbst ans Kreuz gegangen, hat sein Blut vergossen, um uns zu erlösen. Durch seine Gnade hat er uns den Heiligen Geist geschenkt und schenkt uns den Sieg über die Sünde. Überhaupt alles Gute haben wir ihm zu verdanken. Jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Das Maß der Gnade, das der einzelne Gläubige hat, ist von Gott zugemessen worden. Und es ist möglich, in der Gnade zu wachsen. Und da haben wir die Aufforderung, zum Thron der Gnade zu kommen.